Aloha beim Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich begleite dich auf deinem Weg mit der authentischen Achtsamkeitspraxis, mehr Bewusstsein in deinen Geist, dein Herz und dein Leben zu bringen, weil Glücklichsein kein Zufall ist. Hallo, hier ist wieder Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin Doris Kirch und ich freue mich ganz doll, dich heute zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Das ist eine ganz besondere Folge, denn das erste Mal habe ich mir einen Interviewpartner bzw. eine Interviewpartnerin ausgesucht, nämlich Dr. Jennifer Bachmann. Und die junge Frau ist Meeresbiologin und Achtsamkeitslehrerin und das fand ich total spannend, wie sie das zusammenbringt. Wir haben das Interview vorab auf Zoom aufgezeichnet, also wunder dich nicht, wenn es gleich etwas dynamischer wird von der Stimme und ich glaube, man merkt direkt am Anfang, wie sehr ich mich auf die Jenny freue. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei unserem Interview.
Ja, einen schönen guten Tag meiner Gesprächspartnerin für heute und den Zuhörern von meinem Achtsamkeitsblog mit den Augen der Achtsamkeit. Heute begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Jennifer Bachmann, ganz kurz Jenny genannt. Und Jenny ist Meeresbiologin und ist Achtsamkeitslehrerin und lebt in Kolumbien und das fand ich total interessant, die Jenny mal zu einem Gespräch einzuladen. Das ist jetzt mein erstes Gespräch, Interview sozusagen hier im Podcast und ich fand das ganz interessant, weil viele Leute glauben ja, dass Achtsamkeit was ist, was sich nur auf dem Meditationskissen abspielt, aber Achtsamkeit ist eben sehr viel mehr. Ach, bei Achtsamkeit geht es auch darum, wie wir mit anderen Menschen, mit Tieren, mit anderen Wesen, mit diesem Planeten, mit der Natur umgehen. Und ich finde das ganz toll, wenn jemand es schafft, aus seiner eigenen Praxis heraus diesen Transfer, diesen Shift ins Leben zu machen. Und ja, Jenny, Delfinfrau, stell du dich doch gerne mal unseren Zuhörern vor.
Hallo Doris, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ich freue mich riesig. Und ja, genau, also mein Herz schlägt sowohl für die Achtsamkeit als auch für die Meere dieser Welt. Und ich bin selber promovierte Meeresbiologin und habe aber gleichzeitig auch eine Ausbildung als Meditationslehrerin gemacht. Und ja, aus diesem bunten Mix ist dann mein Herzensbusiness Meditation und Meer entstanden. Und ja, ich freue mich, heute zu Gast zu sein.
Wundervoll. Also du lebst ja, du bist, habe ich gesehen, 2019 ausgewandert nach Kolumbien. Also das fand ich ja total interessant. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Also direkt Kolumbien ist ja nicht gerade um die Ecke. Vielleicht magst du uns ein bisschen dazu erzählen, so ein Schwank aus deinem Leben sozusagen. Ist ja nicht gewöhnlich.
Ja, klar, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, dass mein Mann ist Kolumbianer und wir haben uns im Studium kennengelernt. Und ja, ich hatte immer Fernweh schon als Kind und dann hat sich das irgendwie ganz gut ergeben. Es war sowieso klar, dass er es war von Anfang an klar, dass er zurück muss nach Kolumbien, denn er hat hier seinen Job, der wurde ja von seiner Firma bezahlt, in Deutschland die Ausbildung zu machen. Und dann muss er hier eben in Kolumbien wieder sein Wissen einbringen. Und das heißt, ich musste mich schon sehr früh in unserer Beziehung eben darüber Gedanken machen, ob ich mir das vorstellen könnte, nach Kolumbien auszuwandern. Und dann waren wir hier ein paar Mal im Urlaub und es hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Kolumbien war jetzt vorher nie so auf meinem Radar, aber ja, als ich das dann hier gesehen habe und mich hier sehr wohl gefühlt habe, ich bin halt auch ein Fan von den Tropen, von warmem Wetter und so, dann konnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und genau, ich sag auch immer, ich bin so der doppelten Liebe wegen ausgewandert. Einerseits wegen meines Mannes, andererseits aber auch eben, weil ich Meeresbiologin bin und ja, ich in Deutschland ja doch immer wieder mal an meine Grenzen gekommen bin mit der Meeresbiologie, weil es nicht so viele Institute, nicht so viele Möglichkeiten gibt. Und hier in Kolumbien ist es sozusagen noch ein Paradies für Meeresbiologen, weil es noch so viel zu erforschen gibt und so viel ja, so viel noch unbekannt ist hier in den Meeren. Also es ist natürlich generell sehr viel noch unbekannt in den Meeren, aber ich sage jetzt auch mal so in den Küstengebieten und sowas hier in Kolumbien halt, wo man tatsächlich noch sehr viel Forschung betreiben kann und sehr viel Meeresschutz eben auch betreiben kann.
Wow, wir haben ja auch nicht so viele Delfine in Deutschland.
Genau.
Okay, kann ich schon nicht verstehen. Wie sieht das denn aus bei dir? Du machst ja eine ganze Menge ehrenamtlich, da will ich später auch nochmal drauf zurückkommen, so für den Meeresschutz. Also ist das jetzt so, dass du in Kolumbien jetzt in Anführungsstrichen nur ehrenamtlich arbeitest oder hast du auch einen Job oder wie gestaltet sich das jetzt? Und vielleicht auch, was sind so die Perspektiven oder das, wo du dich vielleicht gerne hinentwickeln möchtest da in Kolumbien?
Also genau, im Moment arbeite ich ehrenamtlich. Wir sind eine ganz junge Organisation. Wir heißen R&E Ocean Community Conservation. Und meine Chefin hat die Organisation vor 2 Jahren gegründet. Und ich bin dann so als eine der ersten Mitglieder dazugekommen. Und ja, es ist sehr, sehr schwierig, im Meeresschutz Gelder zu bekommen. Gerade als junge Organisation dauert das sehr lange, bis man wirklich Funding-Möglichkeiten bekommt. Das heißt, wir arbeiten im Moment alle ehrenamtlich und wir bauen unsere Projekte eben so auf. Und aber mit der Perspektive, dass wenn die Projekte größer werden, wenn wir über Jahre hin eben zeigen, dass wir eine gute Arbeit machen, dann kommen eben auch mit der Zeit dann die Funding-Möglichkeiten. Also darauf arbeiten wir sozusagen hin, dass das dann... Mein Ziel ist, dass dann Teilzeit eben ein bezahlter Job daraus wird. Und Teilzeit arbeite ich eben ansonsten noch als Meditationslehrerin. Und im Moment unterrichte ich über das Internet. Also ich habe meine Kunden in Deutschland und wir machen eben online Meditationskurse zusammen.
Ja, wow, das ist ambitioniert. Also das braucht ja auch echt ein großes Herz, wo viele danach streben, irgendwie möglichst viel Geld zu verdienen und making money. Und ich meine, du hast ja nun auch lange Ausbildung gemacht und eine Doktorarbeit gemacht, ja. Da möchte man ja irgendwann auch mal, dass da irgendwie auch monetär was zurückkommt. Aber so wie ich das sehe, ist das bei dir eher zweitrangig, sondern dir geht's wirklich in erster Linie so um die Tiere. Also einfach deine Passion wirklich zu leben.
Ich habe irgendwann gemerkt, dass mein großer Herzenswunsch einfach ist, den Delfinen, den Meeren zu helfen, dem Umweltschutz zu helfen. Und ich sage einfach mal, ich habe wirklich das große Glück, dass mein Mann mich unterstützt und dass ich halt einfach die Möglichkeit habe, eben auch mich da gerade so ein bisschen, ja, dass ich auch die Möglichkeit habe, eben umsonst zu arbeiten, ehrenamtlich zu arbeiten. Das kann natürlich nicht jeder und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und genau.
Wundervoll. Ja, wir haben im Vorgespräch schon drüber unterhalten, dass du ja bei uns im hohen Norden hier in Deutschland in Bremen auch Meditationskurse schon gegeben hattest. Also du hast da irgendwie eine Community, da läuft viel über Instagram, habe ich den Eindruck. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden und habe gesagt, boah, das finde ich total interessant. Da ist jemand, die also wirklich ihre Achtsamkeitspraxis und das, was Achtsamkeit verkörpert, direkt im Leben umsetzt, finde ich total interessant. Also vielleicht magst du mal ein bisschen was über, also oder bevor ich auf die Online-Kurse komme, eins interessiert mich auch nochmal. Also du sagst jetzt so in erster Linie machst du das ja online. Läuft eigentlich in Kolumbien irgendwas in Sachen Achtsamkeit? Also ich sag mal, du lebst, glaube ich, ein bisschen abgeschieden jetzt oder wie ist das so? Gibt es eigentlich eine Community? Ist das ein Thema in Kolumbien, Achtsamkeit?
Also ich habe, als ich hierher gekommen bin, mich auch ein bisschen umgeschaut, weil ich eben auch gerne noch eine MBSR-Ausbildung oder irgendwie sowas noch in die Richtung gemacht hätte. Das habe ich hier aber jetzt auch erstmal gar nicht gefunden, dass das angeboten wird. Und ansonsten hatte ich auch eher das Gefühl, dass ja Thema Achtsamkeit, Thema Meditation, zumindest hier, wir wohnen in Bucaramanga, also ich kann mir vorstellen, in den Großstädten oder in den Hauptstädten wie Bogotá oder Medellin, die sind schon relativ modern auch und kann ich mir schon vorstellen, dass es da inzwischen auch angekommen ist. Aber bei uns in Bucaramanga habe ich nichts gefunden. Also war ich sehr überrascht auch, dass das hier noch gar nicht so richtig angekommen ist. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass auch meine Freunde, die ich jetzt hier halt so über die Zeit gewonnen habe, dafür total offen sind und da das auch eigentlich richtig interessant finden und auch eben einen sehr, sehr stressigen Job haben. Und dann eben zumindest, ich konnte sie nicht unterrichten, weil mein Spanisch noch nicht gut genug ist. Aber sie konnten sich dann eben online Kurse suchen, wo sie da mal angefangen haben. Und doch, hat ihnen gut gefallen. Deswegen, ich denke schon, das kommt hier auch.
Ja. Ja, die Sprache ist eben immer so die Barriere, ne? Das ist, bis über kurz oder lang nicht drum rumkommen. Genau. Also ich bin ja auch MBSR-Lehrerin und habe jahrelang MBSR-Lehrer ausgebildet selber auch. Und da gibt's ja dieses internationale EAMBA-Netzwerk. Und das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, sich dahin zu wenden, weil in meinen Zeiten, wo ich habe ja meine Ausbildung bei Jon Kabat-Zinn in Amerika gemacht. Und da waren wir also manchmal 200, Teilnehmer bei Retreats und bei den Fortbildungsteilen, und die Menschen kamen aus allen Teilen der Welt. Also da war bestimmt auch irgendwie jemand aus Kolumbien dabei, ja. Also gut, vielleicht kann man da schon mal irgendwie auch Netzwerke bilden. Ich glaube auch, dass die Menschen, die eben Achtsamkeit praktizieren, auch empfänglicher sind für Dinge wie Umweltschutz zum Beispiel, ne? Das zu unterstützen, entweder monetär oder irgendwie auf andere Weise, ne?
Genau. Ja, das ist ein guter Tipp. Da werde ich mich nochmal vielleicht dann dahin wenden. Das ist eine gute Idee. Genau. Und das mit der Achtsamkeit und Naturschutz, das ist so meine Hypothese, mit der ich sozusagen fahre, dass ich halt einfach denke, dass, oder ich habe das an mir selber gemerkt, dass auch wenn ich, sage ich mal, aufgeklärt bin und weiß, wie es, sag mal, mit Plastik in den Meeren aussieht und dies und das, habe ich doch immer mal wieder an mir festgestellt, dass ich auch Entscheidungen treffe, die nicht nachhaltig sind. Klar, ich bin nur ein Mensch, kann man auch sagen, natürlich. Aber mir ist eben halt auch aufgefallen, dass ich ganz besonders diese Entscheidungen so treffe, wenn ich gestresst bin und wenn ich nicht bei mir selber bin, wenn ich also nicht achtsam bin. Und ich habe eben schon gemerkt, dass in dem Moment, wo ich Achtsamkeit mit ins Spiel bringe, ich sehr viel bewusster die Entscheidungen treffe und sehr viel nachhaltiger, wenn ich achtsam bin. Und das ist für mich auch so ein großer Hintergrund dafür, warum ich Meditation und mehr eben ins Leben gerufen habe. Und dass ich eben denke, dass Achtsamkeit und Nachhaltigkeit und Naturschutz und Meeresschutz, das hängt schon alles sehr nah aneinander zusammen, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht denkt, so huch, Meeresbiologin und Meditationslehrerin. Aber doch, ich denke schon, dass das sehr gut zusammenpasst.
Ja, es geht ja immer um den Geist, der dahinter steht, um den Geist, der das trägt. Und das fand ich total interessant, als du das gerade gesagt hast, so wann ist das, dass ich falsche Entscheidungen treffe? Und das kann ich voll und ganz so unterschreiben. Das geht mir ganz genauso. Also wenn ich mal irgendwie zu schnell werde oder zu ungerecht oder Tatsache einfach eine falsche Entscheidung treffe, dann hat es immer irgendwie zu tun mit Überlastung, mit Überforderung. Es geht immer um Komplexität, entweder ist eine Sache zu komplex, die ist zu groß, die ist zu schnell. Und dann merke ich eben auch, dass ich rauskippe sozusagen aus der Praxis. Also
genau.
Und deshalb ist, also ich frage mich manchmal oder habe mich manchmal gefragt, wie kann das zum Beispiel angehen, dass Menschen die Meere vergiften? Wie kann das angehen, dass Indien zum Beispiel unter völlig menschenunwürdigen Umständen da T-Shirts für 3 Euro für Primark produziert werden und all diese Dinge? Und da sind ja alles Menschen auch in hohen Positionen in Unternehmen, die ja wissen, wie das aussieht und wie die Menschen dort leiden. Und wenn ich sowas sehe, dann dreht sich mir das Herz um. Also das auch gerade, ich habe mit Plastik jetzt letztens gesehen in einer Sendung, dass Vögel am Strand verendet sind. Und zwar nicht, weil die sich verletzt haben durch das Plastik, sondern weil die verhungert sind. Die Mägen sind voll mit Plastik. Also das zerreißt mir das Herz. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass Menschen so etwas tun, also so veranlassen, auch die Unternehmen. Und da habe ich dann gesagt, im Grunde gibt es da eigentlich 2 Gründe für. Der eine Grund ist, ich gucke nicht hin, also die gucken nicht hin. Und der zweite Grund ist, selbst wenn sie hingucken, es berührt sie nicht. Und Achtsamkeit ist ja bekanntermaßen eben ein Weg des Erwachens. Also ich weiß nicht, kennst du diese Autobiografie in 5 Kapiteln? Dieses, ich gehe eine Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Und dann geht das immer weiter, geht immer weiter. Ne? Also zuerst falle ich rein, weil ich es nicht sehe, dann falle ich gehe ich die Straße wieder lang, fall wieder rein, aus Gewohnheit, so geht das immer weiter. Und irgendwann kommt eine Stelle, das ist, glaube ich, der dritte Punkt, also und die Verantwortung wird immer abgeschoben. Und am dritten Punkt heißt es dann, ich falle schon wieder rein aus Gewohnheit, meine Augen sind offen, ich weiß, wo ich bin, es ist meine eigene Verantwortung. Und dieser Switch, eben zu sehen, wo ich bin, die Augen sind offen und sie gehen einfach nicht mehr zu. Und was ja auch einhergeht mit Achtsamkeit, Hand in Hand, wie zwei Flügel eines Vogels, ist ja Mitgefühl. Das heißt also, wenn ich Achtsamkeit praktiziere, dann entwickelt sich automatisch Mitgefühl und dann kann ich nicht mehr weggucken und es macht mir etwas aus, wenn ich das sehe. Und ich habe das natürliche Bedürfnis, mich dafür einzusetzen, etwas zu ändern. Und deshalb, sage ich mal, finde ich, dass das sehr, sehr nah beieinander liegt, was du machst.
Ja, ja. Ja, danke, Doris. Nee, das ist super zusammengefasst, genau. Also genauso empfinde ich das auch, genauso fühle ich das auch. Und auch wenn ich meine Achtsamkeit praktiziere und wenn ich wirklich präsent bin, dann merke ich ja auch, wie ich verbunden mit allem bin, wie ich eins bin mit der Natur. Das heißt, das ist auch einfach so ein, es geht gar nicht mehr anders, als die Natur zu achten, wenn ich wirklich achtsam bin, weil ich dann merke, dass es nicht jemand anderes ist, nicht ein anderes Tier ist, sondern dass ich ein Teil von dem Ganzen bin. Das also ist für mich auch eine sehr große Erkenntnis gewesen, als ich wirklich angefangen habe, eben mit Achtsamkeit und die Achtsamkeit in den Naturschutz zu bringen, wie sehr ich mit allem verbunden bin.
Ja. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt in der Achtsamkeitspraxis. Wir nutzen ja meistens, oder ich nutze meistens sowohl im Retreat als auch in Kursen, mal diesen Punkt des Essens, um diese Allverbundenheit eben deutlich zu machen. Klar kann man jetzt mit den drei Daseinsmerkmalen aus dem Buddhismus kommen oder so, mit irgendwelchen netten Theorien, aber mit dem Essen ist es immer sehr greifbar, ne? Wie viel zusammenkommen muss an Bedingungen, an Elementen, an Menschen, an Tätigkeiten, damit wir dieses Essen auf dem Tisch haben können. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann merkt man eben, dass alles im Leben miteinander verbunden ist, dass nichts getrennt ist. Und unsere Achtsamkeitspraxis kann Menschen dazu helfen, diese Verbundenheit wieder zu entdecken.
Ja, ganz genau. Ja, ich mache auch sehr gerne, Entschuldigung. Ich mache sehr gerne die Teemeditation, also das eben auch als Teemeditation mit meinen Teilnehmern. Und auf einmal meinten dann alle Teilnehmer danach so, sie können gar keinen Schluck Tee mehr wegwerfen, weil sie erstmal sich wieder bewusst darüber geworden sind, wie was da alles zusammengekommen ist, damit sie diesen Tee vor sich stehen haben und wie wertvoll dieser Tee ist. Also man hat dann auch wieder so eine Wertschätzung für alles, was dahinter steht.
Ja, was da alles dranhängt, ne? Bewusstsein, Mitgefühl, Wertschätzung, Dankbarkeit, alles, was sozusagen durch die Achtsamkeitspraxis zum Erblühen gebracht wird, ne? Vielleicht magst du mal ein bisschen was über deine Meditationen erzählen und wie du das so aufgebaut hast. Das habe ich mir jetzt nicht genauer angeguckt, aber ich habe gedacht, lass mal die Jenny ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe nur gesehen, da waren so ein paar ganz kreative Sachen dabei. Also man kriegt bestimmt bei dir auch irgendwie eine schöne Meeresmeditation, was jetzt nicht direkt Achtsamkeit ist, aber auch der Entspannung und dem Einfühlen dient, oder?
Ja, genau. Also genau, bei mir gibt es nicht nur Achtsamkeitsmeditationen, auch wenn ich die sehr gerne unterrichte und auch sehr viel in meinen Kursen. Und ich mache aber eben auch sehr viele Traumreisen ans Meer zum Beispiel oder ja, es gibt bei mir dann auch ein Monatsthema meistens. Also ich möchte halt auch gerne dann so die Qualitäten von unterschiedlichen Tieren oder von Meeresaspekten eben auch in die Meditation holen, wie zum Beispiel jetzt im Oktober werden wir ruhig wie eine Meeresschildkröte oder gelassen wie eine Meeresschildkröte werden. Und vorher hatten wir lebensfroh wie ein Delfin. Also solche, das sind dann so, sage ich mal, die Themen des Monats. Und dann gibt es eben dazu eine Traumreise, wo wir mit einer Schildkröte schwimmen. Es gibt aber halt eben auch Achtsamkeitsmeditation zum Thema Gelassenheit, zum Thema Ruhe, mit der Strömung schwimmen sozusagen. Also diese ganzen Aspekte kommen dann so in diese Meditationspraxis mit hinein. Und dann das Thema des Monats wird eben auch immer dadurch bestimmt, dass ich eine Meeresschutzorganisation oder generell eine Naturschutzorganisation einlade, um bei Meditation und Meer über ihr Projekt zu erzählen. Und das nennt sich dann Spendenmeditation, weil an dem Tag gehen tatsächlich nicht die Teilnehmergebühren an mich, sondern eben an diese Organisation. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel im Oktober das Thema Meeresschildkröten haben, dann kommt eine Meeresschildkrötenorganisation, die sich für den Schutz einsetzt, jetzt in Costa Rica in dem Falle, kommt zu uns in den Kurs und erzählt uns über ihr Projekt. Und danach machen wir eine angeleitete Meditation zusammen und wir spüren dann halt auch nochmal so in dieses Gefühl rein, wie schön es ist, was gegeben zu haben, den Naturschutz unterstützt zu haben und gespendet zu haben. Genau, und dann zieht sich so dieses Thema durch den Monat. Genau, und jetzt im September kommt keine Meeresschutzorganisation, sondern eine Organisation, die sich für den Nashorn- und Elefantenschutz in Afrika einsetzt. Und genau, das heißt, die Spendenmeditationen gehen dann an den Krüger-Nationalpark. So ist so der Aufbau von den Meditationseinheiten und Stunden. Genau.
Oh, das hört sich total schön an. Und ich denke auch so, also ich habe mal so gesehen, dass die Beiträge, die du nimmst, da auch, also die Beträge, um die es da geht, ja wirklich nicht besonders hoch sind, wobei die natürlich auch hochgesetzt werden können. Aber es wäre natürlich total schön, wenn ganz viele Leute kommen. Es geht ja nicht unbedingt so unbedingt um die Höhe, aber das, wenn ganz viele das teilen, und ich sag mal, wenn jeder nur irgendwie 10, 20, 50 Euro gibt oder so, und es sind viele Menschen, dann kommt eben ganz, ganz viel zusammen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Hoffnung, weshalb ich dich hier eingeladen habe in meinen Podcast, dass das vielleicht auch mehr geteilt wird, dass ja, also gerade von Menschen, die Achtsamkeit praktizieren und die jetzt nicht sagen, wir haben in Deutschland genug Probleme, sondern die sehen, also was ich nicht bestreiten will, aber die einfach sehen, die Verbundenheit mit allem. So, ne, wenn an einem Teil der Erde irgendwas kippt, ökologisch, wir haben jetzt in den letzten Jahren so sehr gesehen, welche Auswirkungen das an anderen Ecken hat, wo wir gar nicht, also was wir gar nicht absehen konnten vorher.
Ganz genau, ja.
Ja. Sehr schön. Du hast vorhin gesagt, das interessiert mich jetzt noch am Rande, so, dass du die Sprache ist, die Hauptsprache, glaube ich, die Hauptamtssprache in Kolumbien ist Spanisch, aber es gibt ja auch ein paar indigene Sprachen, so, ne? Hast du das auch noch auf dem Zettel, oder?
Erstmal Spanisch.
Spanisch und Englisch zurecht.
Genau. Ja, Englisch tatsächlich gar nicht so viel. Also hier spricht man kaum Englisch. Aber Spanisch, da bin ich dran. Und ja, es läuft auch schon ganz gut soweit. Aber ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele indigene Sprachen noch.
Da hast du noch was vor dir. Wie lebst du da eigentlich? Du hast jetzt eben gesagt, so ein bisschen außerhalb. Also hast du es irgendwie weit von da aus zum Meer? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie man sich das so vorstellen kann, wo du da so bist.
Genau, also ich wohne in der Nähe von Bucaramanga. Bucaramanga ist schon eine Millionenstadt, also es ist eine sehr große Stadt. Wir wohnen ein bisschen außerhalb, so ungefähr eine halbe Stunde von der Stadt entfernt. Und hier in Kolumbien wohnt man dann meistens in, das heißt Condominios, das sind so, wie in den USA hat man das ja auch so, ich weiß jetzt gar nicht, wie der deutsche Begriff dafür ist, das sind so mehrere Häuser in einer Gemeinschaft und am Anfang ist dann halt einer der, also es gibt ein großes Tor und dann, genau, guckt einer, wer reinkommt, wer rausgeht und so weiter. Also es ist halt so ein bisschen geschützter, das Ganze. Genau, und so wohnen wir hier eben auch in diesem Condominio. Und da sind, also haben wir schon ziemlich viel Grün um uns herum. Wir können eben gut spazieren gehen. Ich habe 4 Hunde, deswegen mit denen kann ich dann gut spazieren gehen im Grünen. Und das ist total schön. Es gibt ja auch einen Fluss in der Nähe. Und es ist halt alles sehr, sehr grün und sehr tropisch so bewachsen. Also die Spaziergänge hier sind wirklich was ganz, ganz Schönes. Und ich wohne aber sehr weit vom Meer entfernt. Also Bucaramanga ist jetzt eher in Richtung Venezuela. Und sowohl die Atlantik als auch die Pazifikküste sind an die Pazifikküste ist eh nicht, mit Auto kann man da eh nicht hin, da gibt es keine Straßen. An die Atlantikküste fährt man ungefähr 12 Stunden und an die Pazifikküste muss ich fliegen oder mit dem Boot fahren. Genau, aber ich fliege dann eben über Medellin und von Medellin gibt es dann so ein kleines Propellerflugzeug, was dann an die Pazifikküste fliegt, wo wir dann unsere Meeresschutzprojekte machen.
Oh, wow. Ich habe so gedacht, irgendwo, du springst irgendwie, gehst aus dem Haus und springst dann irgendwie so direkt ins Meer. Also das ist ja auch immer eine ganz schöne Aktion, dann überhaupt so ans Meer zu kommen, ne? Ja, ja. Wer weiß, vielleicht ändert sich das ja nochmal. Genau. Wenn ich Medellin höre zum Beispiel, spricht man das so aus, dann denke ich natürlich immer, und ich glaube, das geht jedem so, denkt man immer gleich irgendwie an Drogenkartelle oder so. Da macht man sich als Deutscher wahrscheinlich irgendwie ganz fürchterliche Bilder. Bist du da in deinem Leben irgendwie mit konfrontiert irgendwie? Kriegst du da irgendwas mit von diesen ganzen Drogengeschichten? Also wie sicher lebst du da als Deutsche in Kolumbien?
Genau, das Thema Sicherheit ist natürlich schon ein Thema hier, aber ich muss auch sagen, dass es über die letzten Jahre sehr, sehr viel besser geworden ist. Also wir haben gerade auch durch Santos, das war ein früherer Präsident, der hat ja diesen Friedensabkommen gemacht, eben auch mit den Guerilla und mit den Untergrundkämpfern. Und dadurch ist das Land sehr, sehr viel sicherer geworden. Und genau, andererseits auch die Drogenkartelle, das ist auch alles nicht mehr so wie zu Zeiten von Pablo Escobar. Also es ist sehr, sehr viel sicherer geworden, auf jeden Fall, gerade in den Großstädten. Da kann man heutzutage ohne Bedenken nach Kolumbien reisen. Es gibt tatsächlich noch Regionen, da frage ich auch immer erstmal meinen Mann, der kennt sich da halt gut aus, der weiß dann genau, dahin kannst du fahren, dahin eher nicht. Und es ist dann auch wirklich manchmal sehr regional, also dass man halt in ein bestimmtes Dorf nicht kann, aber ins Nachbardorf ist es in Ordnung. Also das, da muss man schon auch so ein bisschen eben mit den Einheimischen in Kontakt sein. Ansonsten, also wenn man jetzt wirklich, sage ich mal, durch den Busch reisen möchte hier in Kolumbien, dann muss man schon noch ein bisschen aufpassen und sich gut informieren. Aber wenn man jetzt so die Hauptrouten, so Cartagena, Medellin, Bogota, vielleicht noch San Andrés, also so diese Karibikinseln eben auch, das ist alles inzwischen kein Problem. Da lebt man sicher. Ja. Und hier in Bucaramanga habe ich damit auch täglich überhaupt nicht keinen Kontakt. Also nicht so wie in Deutschland halt auch. Das kriege ich jetzt hier auch nicht mehr mit.
Ja, das beruhigt mich. Das zu hören. Also man hat ja gerade, also man sieht eben immer nur, was in den Medien übermittelt wird und fragt sich, wie gut kann einer und wie sicher kann eine Achtsamkeitslehrerin da leben in solchen Umständen. Ja, ich finde das schon total mutig. Ja, Jenny, vielleicht magst du doch mal erzählen, was ist jetzt die nächste Meditation, die dran ist? Das ist jetzt die September-Meditation oder welche war das jetzt?
Genau, als nächstes ist im September, am 10. September, die nächste Spendenmeditation dran. Und in der Spendenmeditation werden wir den Nashornschutz und Elefantenschutz im Krüger Nationalpark unterstützen. Eine Projektpatin von Airliners for Animals, also von Lufthansa, kommt zu uns. Die setzt sich dort mit Spürhunden gegen die Wilderei ein und sie wird erstmal über ihr Projekt erzählen, also was sie da so genau macht, wie das genau abläuft, wie sie die Hunde ausbildet und so weiter. Und danach machen wir dann eine Meditation. Ich habe mir gedacht, weil es um Dickhäuter geht, dass man in der Meditation sich selber so ein bisschen so ein dickes Fell zulegen kann, wie so ein leuchtendes, dickes Fell, so ein bisschen energiegeschützt ist sozusagen. Also das wird dann in der nächsten Spendenmeditation sein.
Das ist total schön. Also Jenny, wenn du magst, dann schick mir doch einfach mal einen Link und dann packe ich den Link in die Shownotes, also für unsere Zuschauer und Zuhörer. Die können dann direkt da draufklicken und können dann eine schöne Meditation bei dir machen und können dann auch ein bisschen Geld da lassen. Und ich hoffe eben, dass das auch ein bisschen geteilt wird, sodass das Ganze ein bisschen mehr in die Welt kommt, dass du es irgendwann schaffst, dass eure R&E Organisation so groß wird, dass du dann da wirklich deinen Teilzeitjob irgendwann auch realisieren kannst. Das würde mich total freuen.
Vielen Dank, Doris. Das ist total lieb. Danke.
Ja, dann bleibt mir nur, mich jetzt noch von dir zu verabschieden und mich nochmal ganz lieb dafür zu bedanken, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Und ganz viel Glück, ganz viel Metta für dich nach Kolumbien. Und ich freue mich, wenn ich dir immer wieder mal auf Facebook oder du bist auf Instagram hauptsächlich, ne? Auf Instagram wieder mal begegne. Okay.
Vielen Dank, Doris. War total schön, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.
Okay.
Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris.